Heute mit Hip-Hop-Lebmacherin Julia Gröschel.
Ich habe die letzten 2 Jahre fast ausschließlich an Hip-Hop lebt gearbeitet und meine Rücklagen auch benutzt, um das Projekt nach vorne zu bringen, weil ich der Meinung bin, wenn du halt was mit Vollspeed machst, es wird sich irgendwie auszahlen am Ende.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Julia Gröschel im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. In Folge 139 war sie bereits zu Gast, hat mir erklärt, warum Hip-Hop quasi ihr Leben sei. Ihr großartiger Podcast heißt Hip-Hop lebt. Dementsprechend, sie ist sehr aktiv in der Musikbranche, managt Netzwerk und durfte ja auch ebenfalls wie ich auf der CO Pop ihren Podcast live präsentieren. Wir haben uns irgendwie nur so zwischen Tür und Angel, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie gesehen, gesprochen. Wir haben gesagt, wir setzen es nochmal in Ruhe hin. Wir machen nochmal ein richtiges Update, drücken dabei, weil wir es können, auf Aufnahme. Jetzt ist sie hier, ich freue mich. Hallo, Julia.
Hallo Alex, ich freue mich ganz, ganz doll, heute da zu sein. Und du hast recht, wir zweitverwerten natürlich unser Update und
bringen
es als Podcast raus.
Zeit ist Geld. Folge 139, ich war ein bisschen erstaunt, mir kam das gar nicht so lange vor, aber es ist 2 Jahre her, seitdem du quasi hier im Podcast warst, erzählt hast, was du machst, also kann jeder und jede nochmal gerne nachhören, woher du so kommst und wir interessieren uns natürlich dafür, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, was noch so kommt, aber vielleicht so ein bisschen, es ist jetzt nicht mehr so total aktuell, aber lass uns nochmal kurz so ein CO-Pop-Recap machen. Du hast einen sehr interessanten Gast gehabt und vielleicht magst du einmal so erzählen, wer das war und was du vielleicht auch daraus lernen konntest aus diesem Gespräch.
Puh, einiges. Also ich hatte großes Glück, ja schon auch zum 2. Mal wie du bei der CO Pop sprechen zu dürfen mit Hip-Hop lebt. Letztes Jahr war mein Gast Marina Busunashvili, mit der ich über PR gesprochen habe und ihr neues Buch Die Bossin. Und dieses Jahr hatte ich das Glück, Patrick Mushatzi-Kareba zu gewinnen für das Gespräch, der ehemaliger General Manager von Universal Music, CEO Sony Music, Head of Apple Music, Head of iTunes, Head of alles. Und der wirklich ein Schwergewicht in der Musikbranche ist und zu dem ich auch viele Jahre schon aufgeblickt habe. Und der sehr supportive auch ist, wenn es um Up-and-Coming-Projekte geht. Und wir haben uns vor einigen Jahren mal kennengelernt, auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Und ich dachte, komm, ich fasse mir ein Herz und ich frage ihn einfach per LinkedIn-DM, wie man das so macht.
Ja, ja, ja.
Und er hat auch sofort geantwortet, hat gesagt, er hat große Lust dabei zu sein. Und dann haben wir uns auf das Gespräch vorbereitet und haben über alles gesprochen, aber vielleicht nicht darüber, was die Leute erwartet haben, nämlich warum er bei Sony raus ist und was er als nächstes macht. Die Fragen, die irgendwie alle interessieren, haben wir mit Absicht auch ausgelassen. Und eben über andere Themen gesprochen, nämlich was er von dem Zahlenwahnsinn in der Musikindustrie hält, wie er einen Künstler oder eine Künstlerin aufbauen würde heutzutage, auch wie es ihm jetzt geht nach so vielen Jahren Musikbranche und durcharbeiten, was das so mit ihm gemacht hat, was er gelernt hat, wie sein Einstieg war. Er ist ja auch ein bisschen Quereinsteiger in die Industrie gekommen und das fand ich für mich, natürlich habe ich ihn gescannt und durchrecherchiert und ich wusste gefühlt schon alles, wenn man sich alle Podcasts, wo er schon mal zu Gast war oder alle Interviews mal durchgelesen hat, aber für mich war das nochmal super inspirierend, das aus erster Hand zu hören, wie er dann in die Musikbranche gekommen ist, mit was für einem Mut und auch was für eine Vision er hat und wie er das in seinen Alltag bringt. Das war für mich super inspirierend zu sehen, dass wenn man wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und das fand ich für mich persönlich, und das war auch das meiste, was mir gefeedbackt wurde, das Inspirierendste am Gespräch.
Ja, ja. War ja auch. Also ich kannte ihn ja persönlich nicht, sondern dann immer nur so aus, in erster Linie aus irgendwelchen Berichten oder so, wenn es dann irgendwelche Zahlen zu verkünden gab. Da wirkte der immer total so straight und irgendwie so geil, wir haben schon wieder die Zahlen und so geschafft. Deshalb war ich tatsächlich sehr positiv überrascht, sage ich mal, dass er so, was er so alles erzählt hat und eben, was du ja auch sagst, ne, dieser Fokus auf Zahlen versus eigentlich kreative Entfaltung und dass das eigentlich auch vielleicht sogar wichtiger sei, als ständig auf die Zahlen zu gucken, weil das war ja eigentlich auch so ein bisschen so eine überraschende Aussage wahrscheinlich, ne?
Das ist, finde ich, auch wichtig zu hören von jemandem wie Patrick, dass er sagt, er würde das abschaffen, dieses Markieren, gerade auch auf den DSPs, dass man eben nicht immer diese Vergleichbarkeit hat von, ich habe eben einen Post gelesen, also wirklich 5 Minuten, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, dass Spotify angeblich die Monthly Listeners abgestellt hat, also dass man die jetzt nicht mehr sieht. Ich konnte das jetzt noch nicht verifizieren.
Okay.
Das fände ich ein richtig, richtig gutes Zeichen, wenn das wirklich stimmen sollte und nicht nur irgendwie eine Fake News war. Und das ist wichtig, dass Patrick so ein Zeichen setzt und so einen Impuls in die Branche gibt als das Kaliber, was er nun mal ist und was er hat nach 25 Jahren Musikbranche, dass das vielleicht auch wirklich an den richtigen Stellen ein Umdenken inspiriert.
Ja, finde ich auch. Glaubst du, dass das viele Leute so sehen?
Viele ist immer schwierig. Ich glaube schon, dass es auffällig viele dann doch sind, die es zumindest bemängeln. Ich weiß aber nicht, ob sie es abschaffen wollen würden, weil das zeigt ja dann auch eine Art Vergleichbarkeit, diese Zahlen, ne? Und die Frage ist, wie misst man sich, wenn man keine Zahlen hat in diesem Social Game? Finde ich eine schwierige Frage. Aber mir kommen immer wieder Leute über den Weg, die die Meinung teilen.
Ja, glaube ich. Was haben wir noch so aus der CO-Pop mitgenommen? Wie gesagt, ist ja jetzt auch ein Weilchen her. Ich habe mal wieder mitgenommen, ich bin mir nie ganz schlüssig, ob das eine gute Taktik von mir ist, keine Termine zu machen. Aber dafür war es sehr entspannt.
Ja, ich habe die gleiche Taktik wie du, keine Termine machen. Und ich fahre damit ganz gut. Ich meine, wir haben uns ja auch gesehen. Ja. Und wenn man dann sich irgendwie nochmal in Ruhe unterhalten möchte, kann man das ja tun.
Ja, ja.
Und ich habe auf jeden Fall ganz viele tolle Kontakte wieder mitgenommen, neue Leute, alte Leute, mit denen man sich wieder mal vernetzen konnte in Kölle. Wetter war leider nicht so gut, also Köln nächstes Jahr bitte besser. Wir waren alle irgendwie nass. Ich fand die Auswahl des Programms dieses Jahr großartig, muss ich sagen.
Ja.
Sehr divers, Nachhaltigkeit, es haben viele Themen Raum bekommen, auch Nischenthemen. Wie von meinen Freunden von Untergrundplatin, was ein Fotobuch ist über Deutschrap, dass das eben auch stattfinden durfte, vor allem auch im großen Kinosaal, dass Themen wie Unreleased Platz haben durften, dass wir wieder als Podcast da stattfinden durften. Also dass quasi nicht nur darauf Wert gelegt wird, okay, weshalb kaufen die Leute jetzt Tickets zur CO-Pop? Also wer ist jetzt irgendwie ein Keynote-Speaker, wo irgendwie jetzt, also OMR-Style, kommt jetzt Kim Kardashian, weswegen irgendwie alle Tickets kaufen oder so? Sondern es wird wirklich versucht, die Szene und die Musikbranche, so vielfältig wie sie ist, eben abzubilden in dem Rahmen, den sie da haben. Und da habe ich wirklich ganz, ganz viel Respekt vor der Arbeit von der CO-Pop. Und deswegen komme ich immer wieder gerne nach Köln.
Ja, ich war auch sehr froh. Es hat Spaß gemacht. Ich habe ja Johann Scherer interviewt von Cloudzill. Und das war ein schönes Interview. Und ja, kannst du nur sagen, also wenn wir über Podcasts sprechen, wir müssen ja immer so über Goldstückli noch, die müssen wir noch grüßen an dieser Stelle. Die gehören ja eigentlich so zu unserem Trio dazu, weil wir irgendwie jetzt zum zweiten Mal hintereinander.
Trick und Track.
Genau. Ist ja auch immer nochmal was ganz anderes, die ich mir auch immer sehr gerne angucke und anhöre, weil das immer so das pure Chaos eigentlich ist, aber sehr unterhaltsam. Genau. Hast du sonst noch weitere Live-Pläne für deinen Podcast? Geht es zum Reeperbahn-Festival dieses Jahr?
Ja, es geht aufs Reeperbahn-Festival. Wir machen da voraussichtlich sogar 2 Dinge. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Ich mach's einfach. Es sind Sachen geplant und ich habe ja den Fokus dieses Jahr auf ganz klar Live-Podcasts gelegt. Das heißt, wir haben so ein bisschen die heilige Dreifaltigkeit. Wir haben B2B-Sachen, wir haben B2C-Sachen. Und bei den B2C-Sachen gibt's eben auch meine eigenen Veranstaltungen, wo ich die Formate mische aus Live-Podcast und Konzert. Das heißt, das ist so ein neues Konzept, was ich mir überlegt habe, dass es doch total Sinn macht, die Musiker und Musikerinnen, die ja singen oder performen oder rappen, was auch immer sie tun, vorher aber im Gespräch ein bisschen besser kennenzulernen und sie halt reden zu hören, weil es betrifft uns alle. Musikjournalismus ist nicht mehr ganz so weit verbreitet, wie es eben mal war. Das heißt, Artists haben natürlich vorrangig ihre eigenen Plattformen, um sich mitzuteilen und um sich zu platzieren und haben ja da auch eine viel größere Reichweite als die meisten Musikmedien. So ehrlich muss man ja sein. Ja. Gerade auch im Hip-Hop-Bereich. Und ich mag aber, wenn man ein recherchiertes Gespräch im Interviewstil eben führt, wo man so ein bisschen Infotainment macht, also wo man nicht jetzt eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde so frontal einfach nur labert und man denkt sich, oh, werd fertig, ich will Musik hören, sondern die Mischung schafft aus, man nimmt informativ was mit, was man vielleicht sogar noch nicht wusste, man nimmt einen lustigen Moment mit, man nimmt einen persönlichen Insight mit und danach hört man eben die Musik vielleicht auch nochmal mit anderen Augen und hat einen anderen Bezug zum Artist. Und das ist das, was mir gespiegelt wurde von den zwei, drei Malen, wo wir das jetzt schon gemacht haben, dass das eben genau auch aufgeht, der Plan. Das wurde mir auch gespiegelt, dass die KünstlerInnen dann aus einem anderen Blickwinkel nochmal kennengelernt wurden. Von den Leuten, die vielleicht auch gar nicht kannten, von Leuten, die sie kannten. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, das jetzt auf die Straße zu bringen, das dieses Jahr eben noch zu mischen mit Branchenfestivals wie der CO-Pop, dem Reeperbahn-Festival, aber eben auch die Breminale in Bremen zum Beispiel, The Splash, wo wir dann ja doch richtig die Zielgruppe, sprich die Fans erreichen können und eben eigene Veranstaltungen. Und da ist das große Highlight 2025, eine Live-Show im Admiralspalast Berlin. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein riesengroßes, über 100 Jahre altes Theater direkt an der Friedrichstraße und hat 1737 Plätze. Und
Heidewitzka.
Ja, dein Blick. So fühle ich mich seitdem. Also für alle, die es nicht sehen können, der Alex hat gerade ein bisschen große Augen gemacht. Das ist eine große...
Hast du dich da verlesen irgendwo oder ist das Absicht?
Das ist Absicht.
Ja.
Und die Menschen hinter dem Admiralspalast sind mittlerweile gute Bekannte und gute Freunde von mir geworden. Und wir machen das jetzt einfach mal. Wir versuchen es.
Was machst du da? Es muss ja voll werden, das heißt, du darfst jetzt Werbung machen.
Ja, ich darf Werbung machen. Also am 28.09. Verbringen wir einen wunderschönen Abend im Admiralspalast und wir werden mit insgesamt 4 Artists sprechen, die dann auch ihre Musik performen. Es ist, wie gesagt, ein Theater, das heißt, es ist wunderschön bestuhlt, sehr alt, gibt halt auch nochmal ein ganz anderes Feeling und so hat man halt Hip-Hop auch noch nie erlebt in so einem Setting. Ja. Ne? Es ist halt was Neues und ich glaube, das ist eben auch das Novum bei dieser Sache. Wir machen ganz, ganz viele neue Sachen. Das Format ist neu, also sprich Live-Podcast mit einer Live-Performance zu kombinieren. Ich bin ein neues Gesicht, das heißt, wenn man jetzt Julia Gröschel sagt, klingeln jetzt auch nicht alle. Und es ist eben in einer neuen Venue. Das heißt, im Admiralspalast ist Hip-Hop kein gelerntes Musikgenre. Da sind vor allem Musicals, da sind Singer-Songwriter, da sind schon auch Live-Podcasts, aber eben dann wirklich nur das Gespräch oder Comedy-Shows oder. Ja. Und gerade Hip-Hop findet da nicht statt. Und das war der Moment, wo das Team hinter dem Admiralspalast und ich uns eben in die Augen geguckt haben und wir waren so, lass es uns einfach versuchen. Wir versuchen es jetzt zu machen, wir versuchen das so zugänglich wie möglich zu machen. Also die teuersten Tickets kosten 45 Euro. Das ist absolut an der untersten Machbarkeitsgrenze, weil ich eben wollte, dass wir jetzt nicht eine Show machen für regulär 80 bis 120 Euro, was da schon üblich ist auch, weil es eben keine Halle ist, sondern ein Theater. Und das ist mein großes Ziel für diesen Herbst, dass wir da einen wunderschönen Abend auf die Beine stellen. Für Hip-Hop, für die Kultur und für die Community vor allem.
Wer tritt da auf?
Das möchte ich noch nicht verraten, aber so. Ein Künstler kann ich spoilern, das ist Shaka One, der inoffizielle Bürgermeister Nordberlins. und da freue ich mich tierisch drauf, weil ich ja auch viele Jahre, über 10 Jahre im Wedding gewohnt habe. Und er ist eben Weddinger Urgestein und Rap-Legende. Und deswegen umso schöner, dass wir das zusammen machen können. Und die anderen 3 sind bis jetzt noch ein Geheimnis.
Ah, verstehe, okay. Wird denn auch, das heißt, du machst dann auch wieder das volle Programm, auch mit Video und so, ne? Weil das finde ich ja immer ziemlich beeindruckend, denn dein Podcast ist auch immer komplett mit Video. Da hätte ich gar keinen Nerv zu, das wäre mir viel zu anstrengend.
Ja, ich therapiere dich ja auch immer, dass du Video machen sollst. ja, wir machen jedes Mal eine Videoproduktion draus, auch bei den Live-Sachen. Versuche ich es immer zu tun, bis jetzt klappt es. Ich glaube, wir hatten bis jetzt einen Live-Podcast letztes Jahr in Köln, den haben wir nur Audio gemacht. Und ja, ich habe mich dazu entschieden und bei der Entscheidung bleibe ich jetzt erstmal auch.
Ja, merkst du das? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Merkst du, dass das etwas anderes noch tut für dich, für den Podcast?
Ja, ich kriege gespiegelt, dass es vor allem auf YouTube halt gelerntes Verhalten ist, dass man den Leuten zusieht. Ja. Und auch wenn ich mir die Metrics anschaue, beziehungsweise das Backend bei meinem Podcast-Host, dann sehe ich auch, dass meistens zwischen 50% und 70% der ZuschauerInnen den Podcast auch tatsächlich sehen. Hm. Und das ist schon eine interessante Zahl, finde ich. Ja, und eben die Verwertung auf YouTube macht es wesentlich einfacher. Und was für mich der Hauptgrund war, war, wir haben auch, bevor wir den als Videopodcast gemacht haben, haben wir das immer mitlaufen lassen für die Social Media Cutouts. Ja. Und irgendwann dachte ich dann, wir filmen eh die ganze Folge ab. Also wieso bringen wir das dann nicht auch als Videopodcast raus? Natürlich ist es nochmal mehr Invest und auch mehr Arbeit und Zeit. Was, also ich meine, viel macht schon KI im Schnitt. Trotzdem kommst du manuell nicht darum herum, nochmal irgendwie dir das anzugucken und nochmal manuell Schnitte zu setzen oder auch Sachen mal rauszuschneiden, wenn man mal wirklich was richtig Blödes gesagt hat oder es war einfach eine viel zu lange Denkpause, weil ich halt möchte, dass das für die HörerInnen so angenehm wie möglich ist, das Produkt zu hören. Das heißt, wenn man jetzt irgendeine Frage stellt und du hast halt nicht aus dem FF die Antwort oder du musst kurz dich mal sammeln und weil es vielleicht eine schwierigere Frage ist, dann finde ich, kann man so eine 30 Sekunden Denkpause auch kürzen auf 5, dass es immer noch lang ist, weil ich habe selber bei anderen Podcasts oft das Gefühl, wenn so Denkpausen sind, dann denke ich so, kommt jetzt noch was? Also dann werde ich so unruhig für einen Moment oder denke so, ah, ist die Verbindung jetzt weg oder ist mein AirPod alle oder so und ich verzweifle dann halt an mir. Dabei ist es nur eine viel zu lange Denkpause und da frage ich mich immer, warum andere PodcasterInnen das nicht rausschneiden. Wir machen das.
Ich mache das nicht.
Großartig.
Aber ich habe tatsächlich
kann
auch nicht.
Kann ich hier auch Denkpausen machen?
Selbstverständlich. Da bin ich viel zu faul zu.
Bei mir kickt dann leider der Perfektionismus wieder rein.
Ja, das habe ich schon.
Also ja, ne? Wie viele Folge haben wir denn jetzt gerade?
174.
Krass.
174. Was motiviert dich denn? Also das ist ja mega aufwendig. Also ich darf sagen, dass es mega aufwendig ist, weil ich weiß, wie aufwendig es ist. So, und was motiviert dich, das zu machen und wie zahlt das auf das ein, was du sonst noch in der Musikbranche machst?
Guck mal, da ist schon die Denkpause.
Ja.
Gute Frage. Ich finde es wichtig, was wir machen für das. Und wir meine ich, weil Hip-Hop lebt, nicht nur ich bin, sondern ein ganzes Team drumherum von FreelancerInnen, mit denen ich eben daran arbeite, die unterschiedlichsten Aufgaben bekleiden. Ich finde, es ist ein Format, was ganz, ganz viel Potenzial hat zu wachsen. Weil Hip-Hop lebt ein Format ist, was man auf verschiedene Outlets übertragen kann. Also es kann als Podcast stattfinden, es kann als Videopodcast stattfinden, es könnte als Radioshow im Fernsehen, auf Bühnen. Das heißt, dieses Format, was wir geschafft haben zu entwickeln, ist universell und das ist heutzutage, so wenn wir Multimedia-Channel-mäßig denken, halt wichtig, dass du es runterbrechen kannst, auch auf die Socials, auf die verschiedenen Plattformen, eben auch als Longformat. Und ich merke, dass Menschen aus der Industrie auch zu mir kommen und ich meine, wir machen das jetzt 2,5 Jahre, fast 3, die auch sagen, es gibt ja nicht mehr so viele Formate, wo man auch KünstlerInnen platzieren kann. Und eben die Mischung aus, ich spreche mit Leuten hinter den Kulissen und ich spreche mit KünstlerInnen, mache aber auch, wenn ich mit KünstlerInnen spreche, nicht dieses klassische Musikgenre-Ding draus mit warum heißt dein Album, wie das Album heißt und warum hast du da den Chord gesetzt und warum hast du da ein Piano eingesetzt und so, also dieses sehr technische, musikalische, sondern ich spreche immer über das Business mit denen. Und das ist meine Spiegelung nach, ich glaube, wir haben jetzt 35, 36 Folgen rausgebracht, also noch weit weg von deinen Zahlen, dass das die KünstlerInnen immer richtig geil finden. Und ich sitze dann immer vorher mit denen zusammen, kurz vor der Aufnahme, und bin so, ey, also nur, falls es jetzt irgendwie bei dir nicht angekommen sind, wir sind doch ein Musik-Business-Podcast. Das heißt, natürlich sprechen wir über dein Album oder auch wenn sie kein Album haben, das ist mir ja immer noch viel lieber, wenn sie nichts zu promoten haben, ja, über stimmt, ihre Karriere und über ihre Musik, sondern auch, okay, wie bist du aufgestellt? Wie machst du dein Business? Was sind deine Hürden? Was sind deine Learnings? Was können Leute mitnehmen? Und dann gehen bei ganz vielen die Augen auf und sind dann so, boah, das ist ja richtig cool, darüber habe ich ja noch nie gesprochen. Und das spiegeln dann auch die Fans, dass sie sagen, ey, ich folge dem Künstler schon irgendwie 15 Jahre und ich bin ein Ultra und ich habe bei dem Interview hier mit 300 Klicks auf YouTube noch was Neues erfahren. Und das cool, ist mein, ja, Motor, dass wir ein Outlet geschaffen haben, wo solche Themen eben auch Platz haben. Ich als Frau mir selber Raum nehme und mir eine Stimme gebe und mich selber enable. Und vielleicht auch das, was vis-à-vis damals für mich war oder auch eine Vero damals im Internet-Game, wenn es um Interviews geht. Vielleicht inspiriere ich ja auch jemanden, vor allem junge Frauen, was mir sehr wichtig ist, sich den Platz in der Musikbranche zu holen, mit was auch immer sie machen wollen.
Das ist ein ganz gutes Stichwort für mich, weil ja auch bei der CO-Pop hat man es so ein bisschen wahrgenommen, dass das auch so Thema war und das auch, glaube ich, ein ganz gut besuchtes Panel war. Ich meine, so 2, 3 gab es dazu, so dieses, wie sieht denn Musikjournalismus heutzutage aus? Was gibt es so für neue Formate? Ne? Du sprachst von Unreleased. Kannst du vielleicht gleich nochmal kurz erklären, was das ist? Wir sprechen immer viel über den Newsletter Ein Song reicht oder zwischen 2 und 4 zwischen den Newsletter. Dazu habe ich irgendwie gedacht noch, also da habe ich gedacht so, Was gibt es darüber hinaus, was wir vielleicht gar nicht wahrnehmen so richtig oder was vielleicht fehlt? Denn so wie ich das sehe, wir sprechen immer über die gleichen Handvoll Leute, die das auch sehr gut machen. Und dann so ein bisschen weiter gedacht, habe ich gedacht, das sind letztendlich alles Leute, die sind jetzt auch, bitte verzeiht mir, jetzt auch nicht so total jung und fresh und hüpfen irgendwo rein, so wie so man das vielleicht früher kannte von so Fanzine-Machern oder Macherin, da habe ich mich tatsächlich gefragt, so sehen wir das nicht, weil also zumindest ich zu alt bin, dass wir die jungen Leute gar nicht sehen. Also was gibt's so vielleicht noch so? Gibt's andere Formate? Wie nimmst du das so wahr?
Findest du, ich bin junger Hüpfer?
Ja, nee.
Ja, eben.
Entschuldigung.
So.
Nein, aber das meine ich ja. Das machen Leute, so wie du. Du bist ja noch jung, aber du bist ja schon irgendwie 10 Jahre in der Musikbranche, ja, unterwegs. So, aber es gibt halt dann so wenig Leute, wo man denkt so, wow, krass, das ist einfach irgendwelche jungen Leute, die die haben Bock, die machen irgendwie was und auf einmal so geil, ist irgendwie ein großes Ding. So.
Ich habe auch nur gefragt, weil ich wissen wollte, wo du jung ansetzt.
Ja.
Also die ganz Jungen machen ihre eigenen Formate im Internet. Das heißt, die ich verfolge, ja, und die ich auf dem Schirm habe, die bauen sich eigene Content-Formate auf TikTok und Instagram, ja, oder Twitch, und haben in den klassischen Medien, was Podcast ja irgendwie langsam wird, also gefühlt, ja, habe ich das Gefühl, Podcast hängt immer noch hinterher, ist ja aber von diesem Long-Format-Ding, ne, grenzt ja auch an Radio, was Radio auch mal früher war, wo Wortbeitrag, ja, noch mehr Raum hatte. Das ist nicht so interessant für die. Es gibt natürlich voll viele Nischensachen, ne, die auch richtig in der Nische sind und die, glaube ich, auch gar nicht irgendwie mit gemischtes Hack konkurrieren wollen oder so. Ja, ich glaube, der Fokus liegt halt mehr auf den Socials, weil das auch der einzige Weg ist, neue Leute zu erreichen. Außer die Plattformen lassen mal ihre Rädchen drehen. Ist Social oder YouTube Shorts oder so, ja, der einzige Weg, ein Wachstum und eine Reichweite aufzubauen, was du dann im Umkehrschluss auch wieder monetarisieren kannst. Und das hat die ganz junge Generation natürlich mit der Muttermilch aufgesogen, wie das funktionieren kann und auch wie viel Geld da drin ist und dass das auch ein Fulltime-Job ist. Das heißt, ich glaube, wenn du Vollzeit-Content-Creator bist, ist es auch sauschwer, noch was auf die Beine zu stellen, wenn du jetzt nicht ein Riesenteam hast.
Ja. Das heißt, Musikjournalismus in Zukunft ist dann einfach irgendwie nur noch vereinzelte Content-Creator, die das...
Ich hoffe nicht, Alex. Ja. Also ich finde, Musikmagazine toll, egal ob jetzt Print oder in welchem Format auch immer. Ich mag es, wenn Sachen kuratiert sind. Auch da vielleicht meine Generation. Ich kenne das noch von der Juice. Wenn da die Musikredaktion halt ein Album bewertet hat, dann hat man sich darüber auch gerne mal gestritten im Freundeskreis. Oh, wie kann er, was hat er, wie kann er nur das Album nicht mit 5 Sternen bewerten? Und ich mag es, Leuten zu vertrauen, weshalb ich Newsletter geil finde und Podcasts geil finde und auch Creator gut finde.
Ja.
Weil man weiß, wem man da folgt und vielleicht auch eine gewisse Erwartbarkeit hat in den Werten, mit denen man übereinstimmt, ja, aber gleichzeitig auch sich überraschen lassen kann und nicht sofort ist, wer ist er denn? So, sondern sagen kann, ah, okay, also wenn die Person das und das jetzt cool findet, dann gebe ich dem vielleicht mal eine Chance, um das mit anderen Augen zu sehen. Und das habe ich natürlich, wenn mir jetzt ein Reel einfach reingespült wird bei Instagram und ich finde das kacke, dann swipe ich es halt weg. Also einem Reel gebe ich keiner zweiten Chance, aber einem Menschen gebe ich auf jeden Fall einer zweiten Chance.
Schön gesagt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, weil wir immer über die gleichen Formate sprechen, aber das ist so ein bisschen so, zumindest, ich glaube, das ist auch eher so Hip-Hop-lastig, ne? Unreleased immer erklären.
Unreleased ist eine Konzertreihe aus Berlin, wo jeden Monat, ich glaube immer am letzten Mittwoch, wenn sich das jetzt nicht geändert hat, ein unbekanntes Line-Up spielt. Bedeutet, die ZuschauerInnen kommen hin. Mittlerweile ist es im Festsaal Kreuzberg. Es hat im Monarch angefangen, dann ging es übers Lido, haben sich quasi immer weiter gesteigert, sind jetzt momentan im Festsaal Kreuzberg eingemietet. Und dann spielen jeden Abend, ich möchte jetzt nicht falsch sagen, aber vielleicht so zwischen um die 10 KünstlerInnen, gemischt up and coming, alte Hasen, und man weiß eben nie, wer spielt. Das heißt, man kauft sich sein Ticket und man wird immer überrascht. Und die Handys werden abgeklebt. Bedeutet, man ist wirklich im Moment, man kann die Musik genießen. Und das Team hinter Unreleased macht halt richtig, richtig geilen Content. Weil die Frage natürlich ist, auch das haben wir auf dem CO-Pop-Panel gelernt mit Tamara Gütschli und Fede, einer der Gründer. Wenn die KünstlerInnen da eben nicht angekündigt werden. Das heißt, sie können in ihrer Veranstaltung nicht werben damit, ah, Künstlerin XY spielt da. Und die Leute können keine Handyvideos machen, wovon die KünstlerInnen ja dann auch wiederum leben, von der Promotion, von den Fans. Dann muss eben Unreleased als Veranstalter was bieten, damit die Fans was davon haben, die selber keine Videos machen können, aber auch die Artists auf der Bühne. Ja. Deswegen haben sie eine High-End-Produktion mittlerweile da am Start, ein krasses Bühnenbild, wo sie wirklich krasse Aufnahmen der Performance mitschneiden und die dann online veröffentlichen. Und auch um Unreleased selber, also um die Live-Auftritte, auch andere Formate noch etabliert haben, wie welche Artist in deiner Playlist ist underrated und den kennt noch keiner oder sowas. Also sprich, sie bewegen sich immer Musik entdecken, Musik eine Chance geben und sich öffnen. Und das haben sie auch getan. Es ist jetzt nicht mehr nur Straight Hip-Hop. Ich glaube, der Geist, der da mitschwingt, ist immer noch Hip-Hop, aber es hat sich jetzt einfach ein bisschen geöffnet, was ich auch hundertprozentig die richtige Entscheidung finde.
Wenn man jetzt so guckt, im Grunde genommen über all das, was wir jetzt gesprochen haben, im Grunde genommen betrifft das Artists, das betrifft Podcasterinnen wie dich, das betrifft so ein kuratiertes Projekt wie Unreleased oder. Im Grunde genommen geht es ja ganz viel darum, so, was ist der wie baue ich die Marke, die Personenmarke, die Veranstaltungsmarke, wie auch immer, wie gestalte ich den Content so, und das sind alles Beispiele, wo man denkt, das ist wahnsinnig arbeitsintensiv und eigentlich auch wahnsinnig kostenintensiv. So, wie ist da so dein Blick drauf, weil das ist echt nur Riesenhürde.
Mischkalkulation. Also ich sag ehrlich, Mischkalkulation, Sponsorengelder, Freundschaftspreise immer noch. Und ich, das ist auch meine Aufgabe mit Hip-Hop lebt und allem, was ich mache, auch Leute zu sensibilisieren und zu sagen, ey, das sieht immer richtig geil aus. Das ist A, super viel Arbeit und das ist auch richtig viel Geld. Das heißt, ne, wenn Leute dann immer kommen und sagen, oh, das sieht ja richtig gut aus, wenn ich mit der arbeite, dann kann die richtig gute Gagen zahlen für irgendwie einen Videografen oder für was auch immer. Und ich bin so, ich weiß nicht genau, wo der Gedanke herkommt, dass das Geld irgendwie auf Bäumen wächst. Es ist nach wie vor ein Kulturprojekt. Klar, wir arbeiten mit Markenpartnern zusammen, weil ich das auch passend finde, wenn ich eben passenden Sponsoren finde, wo man sagt, ey, die Zielgruppen stimmen überein oder es macht einfach Sinn, zusammenzuarbeiten, dann bin ich die Letzte, die das nicht macht, weil da komme ich auch her aus der Brandwelt und ich finde das ganz toll, wenn man da ja Sachen mergen kann und zusammenarbeiten kann und co-createn kann und beide Seiten haben was davon. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Commitment, was man trifft. Und ich kann jeden verstehen, der eben dann auch sagt, so wie du, ich habe da keine Lust drauf und auch eine Grenze setzt. Das finde ich eben ganz wichtig, weil auf mich, das habe ich auch im Vorgespräch schon zu dir gesagt, Leute sehen irgendwie Hip-Hop lebt und den Content und kritisieren dann den Content auf einem Level, was komplett out of this world ist. Also als würdest du so eine Garagenband mit, was weiß ich, Linkin Park irgendwie vergleichen. Und du bist so, du vergleichst hier gerade Äpfel mit Birnen. Ja, okay. Und dann werden mir irgendwelche Top 1 Amerika-Podcasts gezeigt als Referenz und mach doch mal so wie der oder so. Und ich gucke dann immer wirklich ein bisschen erschrocken und bin so, das sind Leute, die haben 15, 30 Leute in ihrem Content-Team, die nur Content machen, in ihrem Recherche-Team, in der strukturellen Ausrichtung, wo soll das mit dem Projekt hingehen, in der Gästeauswahl, in der Akquise, im Sales. Also das sind ja Firmen, die, diese Podcasts und so Joe Rogan auch. Ne? Also die Leute denken doch nicht ernsthaft, dass Joe Rogan diesen Podcast alleine macht. Und dann muss ich halt wieder den Schritt zurückgehen und bei mir bleiben und sagen, klar, ich habe meine Leute, das sind auch alles Freunde von mir, die da im Projekt beteiligt sind. Dafür bin ich auch jedem Einzelnen sehr, sehr dankbar. Das wissen die auch. Trotzdem ist mir wichtig, dass jeder Geld verdient an dem Projekt. Und wenn es wenig ist, mir ist das einfach wichtig. Und dann aber eben zurückzugehen und sagen, ich sehe die Kritik, ich verstehe das, was die Menschen sagen. Diese Podcasts sind ja auch nicht ohne Grund Nummer eins. Ich möchte aber in der Verhältnismäßigkeit bleiben, in der ich bin.
Macht Sinn, total. Jetzt hast du gerade von einer Mischkalkulation gesprochen. Dazu gehört ja auch, dass man andere Dinge noch tut. Vielleicht kannst du es da noch mal so ein bisschen abholen, was sich in den letzten zwei Jahren getan hat, was du jetzt gerade noch so machst. Ich glaube, auch Artist Management gehört dazu, ne?
Genau, Artist Management gehört auch dazu. Ich habe mir unseren Podcast in Vorbereitung natürlich nochmal angehört. Yes. Und ich gehe mit sehr viel mit, was ich da damals gesagt habe. Das gibt mir ein ruhiges, also weißt du, so manchmal ist man ja so, oh, vor zwei Jahren, das ist ewig her. Und jetzt höre ich das und denke mir, nee, das kann ich immer noch, ich sag mal, zu 90% unterschreiben. Was sich geändert hat, ist, ich mache nicht mehr so viel Artist Management wie früher. Und dafür sehr viel mehr Podcast. Das heißt, das hat sich so ein bisschen, also ich muss ja auch gucken, okay, guck mal, wie verbringe ich meine Zeit und wofür kriege ich Geld am Ende des Tages als Unternehmerin. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, externe Projekte, sprich Musikprojekte hinten anzustellen, nur noch 2, 3 zu betreuen, die jetzt nicht im Alltag pflegeaufwendig sind, sondern quasi nur, wenn wirklich Musik kommt. Also da ist auch kein täglicher Kontakt oder so, ne? Nur wenn es halt einen Business Case gibt. Und meine gesamte Kraft die letzten 2 Jahre halt wirklich auf den Podcast zu setzen, ich will, dass das funktioniert und ich will, dass das Früchte trägt. Und man sagt ja immer so, 5 Jahre muss man investieren, damit irgendwie auch ein Trend erkennbar ist oder dass es was abwirft. Und wir sind jetzt 2,5 Jahre mit Hip-Hop lebt in sozusagen und ich merke jetzt schon, dass es sich auszahlt, dabei zu bleiben, am Ball zu bleiben, konsistent zu sein und ja nicht aufzugeben, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und man auch oft im Team da sitzt und ist so, okay, warum machen wir das hier eigentlich? Das ist irgendwie schon wieder gefloppt und schon wieder hat es keinen interessiert. Und dann gibt's aber immer wieder Sternmomente, wo einfach ja, Wunder passieren. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Es passieren dann so schöne Momente, wo ich dann zu meinen Leuten sage, ich so, guck mal, und das ist die Magie hinter Hip-Hop lebt. Hier passieren Dinge, die wären ohne Hip-Hop lebt nicht passiert. Und das ist mir so wichtig, dass wir jetzt darauf zurückblicken können, dass wir Live-Auftritte schon gemacht haben und weiterhin machen werden. Da kommen echte Menschen zusammen und erleben echt was. Wir sind im Team da und schaffen Erinnerungen für uns. Wir lernen mit jeder Folge Neues dazu. Wir sind unfassbar professionell geworden in den letzten Jahren. Es kommen spontane Gäste. Es laden sich Gäste selber ein, die sagen, ah ja, ist ja cool, ich möchte auch vorbeikommen. Und Leute reposten das auf Instagram. Leute folgen mir jetzt auf Instagram, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, haben die sich verklickt oder so. Und das ist alles aus diesem Projekt gewachsen. Und das gibt mir an dunklen Tagen auf jeden Fall Kraft, dran zu bleiben. Weil ich denke mir, was kann denn dann noch passieren? Wenn wir jetzt weitermachen, was kommt denn als nächstes, was ich noch gar nicht weiß?
Das werden ja vielleicht die nächsten, also wenn man von den 5 Jahren ausgeht, die nächsten 2,5 Jahre zeigen. Da wäre die Frage natürlich so ein bisschen, wie stellst du dir das vor, wenn wir in 2,5 Jahren nochmal sprechen, so was könnten wir dann erwarten? Und was hast du vielleicht noch so im Kopf? Weil ich habe gerade auch so mal so überlegt, eigentlich so, Hip-Hop lebt, ist eigentlich eine super geile Marke, so, ne? Also das muss ja nicht nur der Podcast und sein, so, ne?
Ja. Das ist genau der Punkt. Ich versuche mit meinen Mitteln, die ich habe und der Zeit, die ich habe, das ist natürlich auch wirklich immer ein Kapazitätenproblem und ich versuche alles zu machen, was ich kann in der verfügbaren Zeit, die Marke eben weiterzuentwickeln, zu gucken, wie kann man Sales auch weiterentwickeln, also dass man Hip-Hop lebt eben auch wirklich aktiv vermarktet, nochmal auf Brand-Seite mit Marken mehr zusammenarbeitet, auch Zweitvermarktung überlegt, was ist eben mit Radio, was ist mit Fernsehen, dass man eben auch die alten Medien nochmal mitnimmt. Und das Format kann man ja gegebenenfalls ein bisschen anpassen, für wo man dann stattfindet. Aber der Claim ist geil, das Produkt ist gut. Das ist auch das, was mir immer gespiegelt wird, dass die Kritik, die kommt, ist nie zum Inhalt, sondern immer nur, ah ja, das Social Media Asset hätte es aber besser machen können und die Caption hätte es aber besser machen können. Und dann bringt mir das auf jeden Fall Seelenfrieden, wenn ich weiß, es liegt nicht an unserem Produkt. Also keiner sagt, oh, das Gespräch war richtig kacke, Julia. Was hast du da denn gemacht? Oder, oh, der Gast, nee. Das kommt tatsächlich bis jetzt nicht. Und das ist eben das Ziel, das Team noch weiter zu vergrößern, noch professioneller zu arbeiten, was eben am Ende auch eine Geldfrage ist, so ehrlich muss ich sein. Und ich habe die letzten 2 Jahre fast ausschließlich an Hip-Hop lebt gearbeitet und meine Rücklagen auch benutzt, um das Projekt nach vorne zu bringen, weil ich der Meinung bin, wenn du halt was mit Vollspeed machst, es wird sich irgendwie auszahlen am Ende. Und ja, jetzt muss ich schauen, wie sich die Finanzierung in den nächsten Jahren einfach weiter gestaltet und ob sich das Projekt verändern muss, dass man sagt, man geht doch wieder zurück zu Audio only, um Kosten auch einzusparen, oder ist es überhaupt noch nötig, Video zu machen und. Ja. Ich glaube, das ist ja ein sehr agiler Prozess auch, ne? Wie bei jedem Startup so, wir gucken halt rechts und links, was können oder was müssen wir anpassen, wo müssen wir stattfinden, und damit verbringe ich wirklich Großteil meiner Zeit.
Bleibt denn dann überhaupt noch Kraft für andere Dinge? Also das, was gibt es für andere Dinge, die du noch machst oder machen kannst dann?
Mir wurde in einem Interview, was ich gegeben habe vor einem Jahr, glaube ich, gesagt, ich bin Deutschraps Schweizer Taschenmesser von Yannick von Backspin. Liebe Grüße. Und das war, glaube ich, das coolste Intro, was jemals jemand gemacht hat. Meine Jobbeschreibung lässt sich halt in keine Box packen. Das heißt, wenn Leute mich fragen, was machst du, dann frage ich erst immer, was machst du, weil dann versuche ich halt Schnittstellen zu finden, ne? Weil wenn ich jetzt wirklich alles sage, interessiert das wirklich niemanden, ich langweile mich selber, weil ich einfach 5 Minuten alles erzähle, was ich irgendwie schon mal gemacht habe in meinem Leben. Und ich kann es zusammenfassen, ich mache Produktmanagement, Projektmanagement, Eventmanagement. Das ist so das, was ich in der Corporate-Welt mache, auch Operations. Also sprich Sachen lenken, Sachen auf die Straße bringen, strategisch gucken, wie kann man ein Projekt betreuen, wie kann man es effizienter machen, wie kann ich kreativ eine Marke platzieren bei einer Markteinführung oder bei einem Event, was können da für KünstlerInnen spielen, die zur Marke passen, was für Influencer möchte man da haben, macht man es Instagrammable, weil man natürlich auch will, dass da Content gemacht wird, wie kann man das verbinden mit der Kultur etc. Solche Fragen stelle ich mir auf Corporate-Ebene, ja. Wenn ich mit Agenturen und Brands eben zusammenarbeite, was ich letztes Jahr aber aus gesundheitlichen Gründen auch weniger gemacht habe und mich mit der ein bisschen eingeschränkten Ressource, die ich dann hatte gesundheitlich, habe ich mich eben auf Hip-Hop lebt konzentriert und war, okay, das kann ich in meinem eigenen Tempo machen, das ist mein eigenes Projekt, das kann ich selbst lenken und genau, wenn ich eben eine Finanzierung habe durch einen Brandpartner, dann ist das auch okay. Dann unterstütze ich KünstlerInnen ja, wie gesagt, im Management, bei Förderfragen. Das heißt, es kommen ganz viele externe KünstlerInnen zu mir, die Fördergelder bei der Initiative Musik beantragen wollen. Im Rahmen der KünstlerInnenförderung dann betreue ich die Anträge. Und es sind ganz viele unterschiedliche Sachen, was mir wichtig ist, dass sich alles im Kultur-, Musik-, Lifestyle-Bereich bewegt, weil das eben was ist, wo ich auch zu Hause bin. Also mein gesamter Algorithmus funktioniert so. Ich bin da up-to-date, vor allem was in Deutschland abgeht und spreche eben auch mit vielen aus der Musikbranche und Kreativbranche, weil das eben mein Werdegang ist. Ich komme vom Radio, dann über digitale Medien, habe alles irgendwie schon mal das Einzige, wo ich nicht war, ist Fernsehen tatsächlich. Sonst habe ich irgendwie alles schon mal hinter den Kulissen gesehen und mitgemacht und bin immer offen dafür, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich habe da Projekt XY, macht das Sinn, dass wir zusammenarbeiten? Ja. Und dann geht mein Kopf an und dann sage ich halt ganz transparent, pass auf, ich habe das und das vielleicht schon gemacht, was vergleichbar ist, oder ich habe es vielleicht noch gar nicht gemacht, aber ich habe die und die Ideen. Und dann eben zu schauen, okay, was braucht auch das Projekt, ne? Also von brauchst einfach jemanden, der das lenkt innerhalb eines Teams, ein Projekt zum Beispiel, ob jetzt KünstlerInnen-Projekte oder Branchenprojekte, ist jetzt erstmal egal. Oder brauchst du jemanden, der ein Team führt? Auch das ist ja, geht es gar nicht so doll um die Exekutive, sondern geht es eher darum, das Team anzuleiten, dass sie alles haben, um ihre Aufgaben zu machen. Ja. Und von bis mache ich halt alles.
Ja, krass. Das nochmal so als anderes Thema oder fortgeführtes Thema, du hast es vorhin einmal so gesagt, dass du sagst, naja, ich mache Hip-Hop, lebt ja auch das Format oder die Marke so, dass ich mich sozusagen selber als Frau enablen kann, da meintest du so. Wie ist denn so deine Wahrnehmung so auf der Ebene, auch da wieder vielleicht so die letzten, na gut, du bist jetzt länger eigentlich im Game, also gerade die letzten 2 Jahre, so ist es einfacher geworden für dich, vielleicht auch andere, weil du hast gesagt, du willst anderen da quasi auch so ein bisschen Mut machen, so glaubst du, das ist auf einem guten Weg oder sagst du, nee, auf gar keinen Fall so, ich oder alle müssen irgendwie weiter ackern, so wie ist da so deine Einschätzung?
Alle müssen auf jeden Fall weiter ackern, aber ich habe zu 100% das Gefühl, dass die Frauen jetzt nach vorne kommen und dass jetzt die Zeit der Frauen endlich so richtig da ist, vor allem musikalisch gesehen. Es kommen im Rap ganz, ganz viele tolle Frauen nach vorne, auch hinter den Kulissen, die jetzt nicht so wie ich Mitte 30 sind, sondern auch noch Anfang 20 und da ganz, ganz viel mitgestalten, Sachen anders machen wollen, die jetzt vielleicht auch ein paar Jahre schon irgendwie Sachen mitbekommen haben und ihre ersten, und wenn es Praktika waren oder auch Juniorstellen und jetzt sagen, nee, ich habe das gesehen, ich habe das irgendwie so grob verstanden, was da läuft, ich will das anders machen oder ich will meinen Fußabdruck hinterlassen oder ich starte auch mein eigenes Format oder ich gehe nochmal einen anderen Weg und helfe vielleicht auch anderen KünstlerInnen, ihre Sachen rauszubringen. Und so schließen sich ganz, ganz tolle Allianzen gerade unter den Frauen. Die Männer sind tolle Allies und sind am Start und supporten. Und ich glaube, natürlich, wir leben alle in einer Bubble, ne? In meiner Bubble und in meiner Wahrnehmung und in meinem Kreis ist das gerade eine richtige Vorwärtsbewegung, die da stattfindet.
Okay. Ja, cool. Okay. Doch so vielleicht als letzte Frage. Wir haben es immer mal so ein bisschen angerissen, aber vielleicht nochmal so konkret. Ey, du gibst Gas, das eben so kurz mal so anklingen lassen, naja, so letztes Jahr hier und da musstest du auch mal kürzer treten, so. Es klingt danach, dass du das nicht tun wirst, also dass du die nächsten 2,5 Jahre mindestens auch weiter Gas geben wirst. Wie schaffst du es denn trotzdem, zielgerichtet weiter Gas zu geben, aber trotzdem die nötigen Pausen zu finden, um Inspiration, Motivation, aber auch Stärke so zu behalten?
Das ist eine schöne Frage.
Ja, danke.
Struktur, weil das gibt mir ganz dollen Seelenfrieden, wenn ich weiß, in meinem Projektmanagement-Tool und auf meinem Zettel mit Stift, dass ich einen Überblick habe. Das ist mir ganz wichtig, gerade wenn ich so viele verschiedene Sachen auf dem Tisch habe. Ich bin nicht der Typ übernehmen. Also wenn ich was zusage, dann mache ich es auch. Es gab ein Projekt tatsächlich vor 1,5 Jahren. Das war das erste in meinem Leben, was ich während des Projekts abgebrochen habe, weil es gesundheitlich mir nicht gut ging und das Projekt in ganz, ganz schiefe Bahn lief und da konnte ich mich nicht mehr mit identifizieren. Und es war ganz, ganz schwer für mich psychisch, weil ich war so, aber ich habe doch dazu gesagt und ich jetzt muss ich es auch durchziehen. Und dann hat mein Körper für mich aber die Entscheidung getroffen, Julia, du ziehst dir gar nichts durch, du hörst jetzt auf. Ja. Und das war mir eine Lehre. Ich hatte das mit Mitte 20 schon mal, dass es mir gesundheitlich so schlecht ging, dass ich auch nicht arbeiten konnte. Also mehr als ein Schnupfen. Und das muss ich sagen, vor anderthalb Jahren, das war für mich wirklich ein Wake-up-Call, zu sagen, du hörst auf deine Werte, du hörst auf deinen Körper und auf dein Gefühl. Und sobald ich das Gefühl habe, etwas wird zu viel oder ich kann das nicht mehr schaffen, dann gehe ich sofort in die Kommunikation und bin offen damit. Und was mir eben hilft, wenn meine Persönlichkeitsspaltung wieder anfängt, weil ich irgendwie 6 verschiedene Jobs mache an einem Tag, dann versuche ich mir wirklich die Zeit zu nehmen, um eine Sache at a time zu machen. Das ist eine Wunschvorstellung. Das klappt bei Gott nicht immer. Ich bin auch oft dieser Tab-Switcher und am Ende machst du gar nichts, ne? Oder dieses fängst 5 E-Mails an und schreibst keine zu Ende, auch nicht mit ChatGPT. So. Wobei das meine Arbeit schon wirklich sehr erleichtert hat, muss ich sagen. Wenn ich aber auf mein Online-Tool gucke, und es ist ClickUp, unbezahlte Werbung, für das habe ich mich entschieden, und ich sehe wie in so einem Baum meine Projekte und die To-Dos und was ist irgendwie in Bearbeitung, an was muss ich denken und so, das gibt mir so ein richtiges Gefühl von, ich werde nichts vergessen. Weil sonst hört mein Kopf nie auf. Dann ist immer so, ah, jetzt musst du das noch, dann musst du dem noch schreiben, ah, was eigentlich damit? Und manchmal lasse ich meinen Kopf einfach spinnen, dass ich sage, okay, du hast jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde, mal dir alle Horrorszenarien aus, mal dir alle To-Dos dieser Erde, die man machen könnte, nimm sie alle auf. Und dann ist aber auch irgendwann gut. Und dann merke ich, okay, jetzt hat mein Kopf sich mal irgendwie ausgesponnen mit die Ideen und die To-Dos und die Ängste und der innere Druck. Und dann gucke ich wieder auf meine Liste und denke mir, nee, ich glaube, ich habe an alles gedacht. Ich glaube, es ist wirklich in einem guten Flow. Und das gibt mir Mut, weiterzumachen. Und wenn ich nicht mehr kann und nicht mehr möchte, dann höre ich auf.
Ja, weise. Sehr weise.
I'm trying.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Einblicke, für die offenen Worte. Und wünsche dir weiterhin alles Gute und großartigen Zuspruch.
Danke für die Einladung. Ich liebe deinen Podcast und freue mich, wenn wir uns in 2,5 Jahren wiederhören.
Danke, danke, genau. Mach's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Check doch gern mal den Hip-Hop lebt Podcast von der Julia aus. Das Interview von der CO Pop mit Patrick Muschatzi-Kareba war wirklich gut. Kann man sich gut anhören und darüber hinaus supportet Julia gerne. Lasst uns Feedback auf allen unseren Kanälen da. Und ja, am Ende wünsche ich euch ein paar schöne Tage. Genießt die Sonne. Ich bedanke mich bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Macht es gut und ciao.